Das Wort Gottes für diesen Vormittag finden wir im Buch Ruth. Und dort im ersten Kapitel sind es die ersten 6 Verse. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, die waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen moabitische Frauen. Die eine hieß Orpah, die andere Ruth. Und als sie ungefähr 10 Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion, sodass die Frau, beide Söhne und ihren Mann überlebte. Da machte sie sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hätte. Himmlischer Vater in Jesus Christus, wenn wir diese Gelegenheit haben, so zusammenkommen zu dürfen wie an diesem Sonntag, dann stehen wir voll Dankbarkeit hier in deiner Gegenwart und in der Gemeinschaft derer, die hier sind und deinen Namen kennen und lieb haben, und beten dich an und danken dir von ganzem Herzen. Du bist der allmächtige Gott, alles kommt von dir, alles ist durch dich und alles läuft auf dich zu. Es ist absolut angemessen, dich zu ehren, dich groß zu machen. Und wir danken dir, dass wir an diesem Tag das tun durften, auch gerade über alle Generationen hinweg. Gelobt seist du, unser Gott. Und wenn wir zusammenkommen, dann ist es uns ein ganz großes Anliegen, dass du und deine Worte in unserem Leben ankommen, dass dein Reden, dein Wille, deine Gedanken in unserem Herz, in unserem Kopf, in unserem Leben sich ausbreiten können, dass sie uns zur Orientierung und zum Maßstab werden. Und so dürfen wir dich auch für diesen Morgen bitten, dass Worte von dir, die wir gelesen haben oder die unsere Kinder hören, ausgelegt durch deinen Heiligen Geist, in unser Leben hineinkommen. Segne du Reden und Hören an diesem Tag. Und dann preisen wir dich darüber, dass wir in dieser Gemeinschaft zusammen sein können. Das tut uns gut. Zu begreifen, zu sehen, wir sind in dir verbunden. Du bist unsere Mitte, du bist unser Halt, du bist unser Zentrum, du bist unser Haupt, Herr Jesus. Und wir beten dich an und danken dir, dass du alles durchsteuerst, dass du alles im Blick hast und dass du über jedem Einzelnen von uns auch in deiner unwahrscheinlich schönen, starken Hirtenqualität wachst. Wir ehren dich darüber. Wir befehlen dir unsere Gemeinde an, dieses Haus, dieses Werk. Wir befehlen dir unser Land an, wir befehlen dir die Verantwortlichen an. Wir befehlen dir dein Volk Israel an. Wir befehlen dir deine Gemeinde an. Und danken dir, dass wir immer neu fürbitten, dass dir sagen dürfen, wirke du, wirke du. Alles ist in deiner Hand, deine Gnade, deine Wahrheit, deine Macht und deine Liebe, sie bestimmen uns. Gelobt seist du, in deinem Namen sind wir hier zusammen. Du bist da. Amen. Amen.
Ja, wir wollen heute mit einem neuen biblischen Buch starten, was meine Gottesdienste betrifft, nämlich das Buch Ruth. Und ich hoffe, Sie kennen das Buch Ruth. Es ist wirklich eine Perle. Es wird auch genannt das Buch der Treue und der Freundschaft und der Liebe Gottes. Das Wort Chesed, das da steht, das hat Professor Ebach mit Freundschaft übersetzt. Und es ist ein ganz besonderes Wort, das immer wieder dann auch in seiner ganzen Breite kaum zu übersetzen ist. Ich habe ihn mal von einer Rabbinerin, die gute Frau heißt Yael Deusel, also nicht Deutscher, sondern Deusel, die hat zu diesem Wort Chesed gesagt, manche Wörter haben keine direkte Entsprechung in der anderen Sprache und damit unterliegt die Übertragung der Interpretation des Übersetzers. Oft ist die Bedeutung von Wörtern vielschichtig und diese Vielschichtigkeit geht nicht selten durch die Übertragung verloren. So ist es auch mit dem Wort Hesed. Frühe Übersetzungen haben es zu Mitleid gemacht. Also da taucht im Lateinischen dann die Misericordia auf, Misericordia. Oder manche haben es auch zur Caritas, zur Fürsorge, zur Nächstenliebe gemacht. Aber Hesed geht weit darüber hinaus, so Jael Deusel. Sie ist die absolute Liebe, die keine Bedingung stellt, keine Gegenleistung erwartet. Auch ist sie viel mehr als die Liebe zwischen Mann und Frau. Im zwischenmenschlichen Bereich ist Chesed ein göttliches Ideal, dem es zu nacheifern gilt. Und dann noch zwei Sätze. Absolut und vollkommen ist die Chesed des Ewigen. Sie gilt als eine seiner grundlegenden Eigenschaften. Sie ist die absolute und uneingeschränkte Güte des Ewigen. Und das ist ja nicht nur im Buch Ruth so, das wird ja dort deutlich, dass die Menschen Wege des Ungehorsams und der Untreue gehen. Aber der Herr, aber Gott, sondern das ist ja die Botschaft der ganzen Bibel. Also man könnte auch sagen, die ganze Bibel, die ganze göttliche Offenbarungsurkunde ist ein Buch und ein Zeugnis über die Treue Gottes. Nun, die Ruth, nach der das Buch ja benannt ist, die ist die personifizierte, in dem Fall Treue Gottes. Sie steht zu Nomi, obwohl sie eine Moabiterin ist. Das ist ein besonderes Land, das ist also heute die Region auf der anderen Jordanseite, auf der Höhe vom Toten Meer. Und das Moab stand unter einem besonderen Fluch Gottes, das muss man wissen, weil sie Israel bei dem Einzug ins Land Kanaan nach der Wüstenwanderung eben sehr unfreundlich begegnet sind. Und da gibt es dann ein Fluchwort, das der Herr sagt, bis in die 10. Generation soll niemand aus Moab in mein Haus kommen. Und das muss man ein bisschen wissen. Man kann also sagen, Moab war ein Stück weit das Land des Fluches. Und Israel ist das Land des Segens. Ich sage nicht, dass das heute noch unbedingt so ist, aber damals kann man mit diesen groben Richtungen etwa rechnen und argumentieren. Also es ist ganz erstaunlich, dass sich diese Moabiterin der Ruth anschließt. Wir haben ja diesen wunderbaren Text, wir haben jetzt nur die ersten 6 Verse gelesen, der auch immer wieder gerne als Hochzeitstext genommen wird. Also 1,16, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen soll. Als die Nomi sagt, wir gehen zurück, ich habe alles verloren, meine Söhne, mein Mann, bin verarmt, offensichtlich waren sie wohlhabend, vielleicht so ähnlich wie Boas, dem sie später begegnen. Und jetzt habe ich gehört, dass der Herr Brot gegeben hat in Brothausen, das ist Bethlehem, so könnte man Bethlehem übersetzen, Brothausen. Da macht sie sich auf und sie empfiehlt eigentlich beiden moabitischen Schwiegertöchtern, sie sollen doch in Moab bleiben. Sie kann sie nicht mehr versorgen, sie haben von ihr nichts mehr zu erwarten, auch keinen weiteren Mann und nichts. Und sie kennen die Geschichte hoffentlich. Die Orpa, die eine Schwiegertochter, zieht zunächst mit, aber dann kehrt sie doch um. Das wird übrigens beim nächsten Mal auch mit das Thema sein. Man kann sich aufmachen zu dem einen Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, den wir auch Gott und Vater Jesu Christi nennen, und doch stecken bleiben und doch dann wieder verloren gehen. Aber Ruth ist das positive Modell. Sie gilt im Judentum als die perfekte Konvertitin, also die, die übertritt zum vollen jüdischen Glauben. Denn obwohl Nomi sie 3-mal auffordert, bleib doch zurück, geh zurück in dein Haus, geh zurück, bleib in Moab, mach so wie die andere Schwiegertochter, die Orpa. Sie bleibt dabei und es ist so, dass man im Judentum sagt, wenn jemand konvertieren will, muss man ihm 3-mal entschieden abraten. 3-mal entschieden abraten. Und wenn er dann dabei bleibt, dann soll es angenommen werden und dann soll es auch geschehen, dass eben es zur Tora-Observanz kommen kann. Bei Männern bedeutet es natürlich die Beschneidung. Und jetzt antwortet die Ruth in einer Passage, wo Nomi ihr das zu sagen versucht. Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen, und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Das Buch Ruth hat natürlich auch eine prophetische Seite. Und wenn Sie an die gegenwärtige Situation um Israel denken, was erstaunlich ist ja, dass die Ruth zu einer Zeit von Gott erweckt wird, als Israel im Gericht war, auch wegen ihrer Untreue. Und trotzdem stellt sie sich zu den im Gericht befindlichen Volk, trägt sogar die Lasten ein Stück weit mit und ist treu und wird dadurch gesegnet. Also das wollen wir dann in späteren Versammlungen noch mal ein bisschen genauer betrachten. Deswegen habe ich auch als Neujahrsgruß einem befreundeten Israeli geschrieben, alles, was man da so schreibt, die haben ja eine andere Zählung eigentlich, aber sie wissen selbstverständlich, wann sonst bei uns in der westlichen Welt Neujahr ist. Und da habe ich unterschrieben, deine Rutim, oder Rutot, müsste man eigentlich sagen, von der langen Steinbacher Höhe. Ja, weil ich wollte damit, das gibt's im Hebräischen gar nicht. Also im Ivrit gibt es nicht, gibt es kein Ot oder Im hinten bei Rut. Aber was ich sagen wollte ist, da fühlen wir uns verbunden. Ich will jetzt nicht sagen, dass Rut unbedingt die Gemeinde darstellt, das wollen wir mal später noch betrachten. Aber wir fühlen uns insofern mit Ruth verbunden, als dass sie, obwohl sie von der Untreue und auch von den Dingen weiß, die in der Familie und die vielleicht auch in Israel geschehen sind, sich dennoch mit wehem Herzen und Nachteil in Kauf nehmen zu diesem Volk. Sie stellt nicht, weil sie dieses Volk besonders ehren will, sondern weil sie sich zu Gott hält. Da ist der eigentliche Schlüssel. Und dieser Tage schrieb mein Bruder aus Israel, wir haben doch nicht deswegen so einen Druck und so viele Probleme, weil wir besonders jetzt, also ich sage mal, manche meinen ja, Israel wäre eine einzige Terrornation, das ist ja ein totaler Quatsch. Neulich habe ich einem geschrieben, warum regst du dich eigentlich nicht über dem Iran oder Nordkorea auf oder anderen Staaten? Aber die Obsession, Israel immer an den Pranger zu stellen und sich auf Israel zu fokussieren, auch in der Weltöffentlichkeit, hängt natürlich damit zusammen, dass es Gottes Volk und Gottes Mahl ist, auch wenn sie jetzt noch weitgehend im Fleisch sind. Muss man einfach klar sehen. Und wir dürfen mit diesem, wie ich es gestern auch sagte, ambivalenten Herzen zu Israel stehen. Auf der einen Seite betont insbesondere der Apostel Paulus seine Liebe zu diesem Volk, Gottes Erwählung, Gottes Treue um der Väter willen, und er wird sie nicht lassen. Und auf der anderen Seite leidet Gott natürlich an den Sünden des Volkes. Und genau diese Ambivalenz dürfen auch wir im Herzen haben. Nur muss ich sagen, wenn die ganze Welt sich auf eine Seite lehnt, dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir uns ein bisschen auf die andere Seite stärker lehnen. Ja? Wir sind nicht blind. Wir kennen doch uns. Fleisch bleibt Fleisch. Also Israel ist per se nicht besser. Aber der Herr. Und das ist also eine Gottesfrage, die dahinter steht. Das wird aber vielfach nicht erkannt. Und ein Berater von Donald Trump damals, er war sogar Nahost-Sondergesandter, er hat gesagt, dass also der Konflikt in seiner Tiefe gar nicht erkannt wird. Es geht zutiefst nicht um Land. Es geht zutiefst nicht um Rechte und Rechte, die man nicht gewährt, sondern es ist eigentlich ein Religionskrieg. Es ist eine Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt. Es ist eine Auseinandersetzung zwischen Gott und gottfeindlichen Mächten. Bitte, das sage ich jetzt nicht auf die Menschen bezogen, in der unsichtbaren Welt. Menschen werden dann gern instrumentalisiert. Also das Buch Ruth hat uns auch von daher etwas zu sagen. Und Gott hat auch hier den Weg gewählt des Narrativs, also in einer erzählenden Weise. Es ist keine erfundene Geschichte. Aber wir haben in der modernen Theologie immer gesagt, also die wollten irgendwelche Wahrheiten transportieren, da haben sie irgendwelche Geschichten erfunden, um das deutlich zu machen. Es ist eine reale Geschichte, aber an der Gott seine Treue seinem abtrünnigen, gesetzlosen Volk, auch der Familie Elimelechs gegenüber deutlich macht. Nun ganz kurz der historische Hintergrund des Buches Ruth. Die jüdische Tradition nennt Samuel als Verfasser, der hat ja auch 1. Samuel 1 bis 24 geschrieben. Und man geht auch davon aus, dass er das Buch Ruth geschrieben hat. Und Norbert, die Frage ist doch, warum hat er nicht einfach 4 Kapitel im 1. Samuel eingefügt und hat da die Geschichte Ruths erzählt? Aber der Geist Gottes hat ihn offensichtlich so geführt, dass er auch als Gegensatz zu dem Richterbuch und als besondere Herausstellung des Buch Ruth als Geschichte in dieser Zeit erzählen will. Und ich bleibe bei dieser Formulierung, aber der Herr, denn das Buch Richter ist das Buch des Abfalles, der Kanonisierung Israels, des Götzendienstes, der Gottlosigkeit. Wird da geschildert in 7 großen Abfallstufen, kann man sagen, wo sie im Götzendienst und dann auch der Fremdherrschaft anheimgefallen sind. Aber der Herr, extra Buch, aber der Herr, zu dieser Zeit, aber der Herr macht Geschichte. Und das ist das Wunderbare. Man hat übrigens auch Teile vom Buch Ruth in den Qumran-Höhlen gefunden. 4 einzelne Teile hat man gefunden. Es ist interessant, 2 biblische Bücher tragen Frauennamen. Da kriegen Sie jetzt leicht raus. Das erste ist sehr einfach, das ist Ruth. Und das zweite ist Esther. Und die haben so eine Beziehung. Ruth, die Heidin, heiratet einen reichen Juden und Königsvorfahren. Und Esther, die Jüdin, heiratet einen reichen Heiden und König. Aber jedes Mal geht es um die Beziehung Israels auch zu den Völkern und das Wirken Gottes durch sein Volk. Nun, die Ruth hatte kein schönes Leben. Also jedenfalls im weiteren Verlauf. Wahrscheinlich war die Familie relativ wohlhabend. Also zunächst war es sicherlich eine gute Partie, aber nachher hatte sie ein hartes Leben. Und was auch das ist schon eine Predigt vom Ende der Geschichte her, wie wurde sie doch reich gesegnet, dass sie das mitgetragen hat und dass sie diesen Weg gegangen ist. Es steht zwar nicht geschrieben, wie es mit der Opa weitergegangen ist, aber ich sage mal, nicht der einfachste Weg ist immer der gesegnetste und der richtige Weg. Ruth hat manches Päckchen von Gott aufgelegt bekommen. Ich habe schon gesagt, dass die Geschichte zur Zeit der Richterzeit spielt. Wann war die Richterzeit? Vers 1 heißt es ja, zu der Zeit, als die Richter richteten. Ist übrigens interessant. Was haben die Richter gemacht? Ja, die haben, nachdem Israel sowieso untreu war, haben die dann anschließend das größte Schwert genommen, das sie finden konnten und haben dann die Israeliten vollends hingerichtet. Stimmt's? Das ist ein interessanter Zusammenhang. Die Richter haben zwar klar gesagt, was schief läuft, aber sie wurden gesandt zur Rettung. Zur Reformation, zunächst zur äußeren Rettung, dann auch zur inneren Reformation, ist mehr oder weniger immer stecken geblieben. Das sage ich auch deswegen, weil dieser Zusammenhang auch beim größten Richter und beim größten Gericht aller Zeiten gilt, nämlich dem Richter Jesus Christus und dem Gericht am Kreuz auf Golgatha. Es ist letztlich eine Rettungstat. Das ist ein Geheimnis. Also die Richter retten, eigentlich ja ein Widerspruch. Ich stehe nicht gern vorm Strafrichter, also ich habe auch noch gar keine Erfahrung gemacht, nicht, dass Sie sagen. Aber in dem Fall muss man sagen, es war immer ein Segen, wenn Gott einen Richter sandte. Einen, der die Reformation einleitete. Also es entstand eine Hungersnot im Lande. Ich habe gefragt, wann die Richterzeit ist. Ich habe Ihnen jetzt einige Sekunden zum Überlegen gegeben. 1375 etwa, am Ende der Landnahme, kann man den Beginn der Richterzeit verorten und es geht vielleicht bis circa 1050, bis der erste König Saul auftritt. Und nun war Hungersnot und da muss man wissen, nach alttestamentlicher Gesetzes-Sinai-Bund-Situation war Hungersnot, Niederlage im Krieg, Krankheit, war immer auch eine Reaktion Gottes auf die Untreue Israels. Bei uns nicht unbedingt so. Ne? Eigentlich kann man diesen Zusammenhang gar nicht so sehen. Man kann sich sagen, oh, der ist schwer krank, was hat er verbrochen? Oh, dessen Firma ist pleite gegangen, was ist da los? Manchmal mutet Gott gerade besonders gesegneten Menschen auch solche Schwere für uns. Aber im Alten Bund und beim Volk Israel war das so. Sie haben aber, und da gibt es dann doch wieder Parallelen zu uns, sie haben nicht erkannt, woran es eigentlich liegt. Ich sage mal so, also Deutschland ist ja moralisch und sittlich im Niedergang, wie es vielleicht noch nie in der Geschichte der Menschheit war. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Ich frage mich, wenn ein Mensch des frühen 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhunderts aufstehen würde auf dem Grab und würde sich das anschauen, der würde sagen, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Also da müssen wir auch mal sagen, und auch in den Gemeinden, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, sagen wir auch selbstkritisch, das ist klar, aber man tut sich so schwer. Nirgendwo ist der Mensch so blind als in Bezug auf sich selbst. Verstehen Sie? Also das mit dem Licht bekommen, woran liegt es eigentlich? Haben Sie eigentlich in Deutschland schon mal gelesen, dass von der Staatsspitze jetzt zu einer Bußbewegung und einer Beugung vor Gott ausgerufen wurde? Übrigens, da fällt mir ein, es gab von den Evangelikalen, den messianischen Gemeinden in Israel einen Bußaufruf. Ich nehme mal an, Eckhard, du hast mitgefastet 3 Tage. Das habe ich mir gedacht. Das Fasten habe ich gelassen, gebetet habe ich. Man kann ja nicht alles machen, ne? Und die haben gesagt, und das ist interessant, du könntest genauer sagen, aber es waren nicht mal 100 messianische Leiter, wenn ich es richtig weiß. Die haben gesagt, ja, bei allem, was jetzt geschehen ist und so, menschlich, politisch und so, aber wir beugen uns unter unsere Schuld vor Gott. Die Sache hat auch mit unserer Beziehung als messianische Gemeinden, als Volk Israel, in unserem Verhalten und auch in unserer Untreue Gott gegenüber zu tun. Das wäre ja auch in der Richterzeit die richtige Lösung gewesen. Die Hungersnot ist nicht vom Himmel gefallen. Also sie ist schon vom Himmel gefallen, aber so wie man es umgangssprachlich gebraucht. Das war eine Folge ihrer Untreue. Und die Familie Elimelechs geht nicht deswegen zugrunde, oder fast zugrunde, muss man sagen, wenn ich der Herr gewesen wäre, weil es die Missgunst der Zeitverhältnisse, die unglücklichen Umstände, menschliche Fehlentscheidungen, das war eine Reaktion Gottes auf ihre Entscheidungen. Das zeigt die Bibel auch glasklar. Also wir sind so am Ende der Richterzeit, ich habe gesagt, so um 1050, eine Zeit des Abfalls, des Niedergangs. Es heißt dort im Text etwas später, nein, es heißt im Richterbuch am Ende, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Ja, ist heute auch so. Ist auch übrigens bei uns Verfassungslage. Ist zunächst mal nicht schlecht, aber wir Christen sollten das anders nutzen. Du darfst tun und lassen, was du willst. Du darfst glauben, was du willst, solange du bestimmte Rahmenbedingungen einhältst. Die Freiheit eines anderen nicht verletzt und so weiter. Aber für Gottes Menschen ist es kein guter Weg. Ein jeder tat, was gut war in seinen eigenen Augen. Ulrich Parzani sagte gestern, wir leben doch in einer Zeit, da ist jeder sein eigener Gott. Jeder sagt nach seinen eigenen Maßstäben, die er sich so zusammenbastelt, bis hinein in die Christenheit, bis hinein in die evangelikale Christenheit. Wir basteln uns unsere Bibeln, wir basteln uns unseren Gott, so wie wir es brauchen und so wie wir leben wollen. Also so war das auch. Es war eine gewisse Zeit des Pluralismus, des Relativismus. Und eine gefährliche Zeit, eine Zeit, die sich natürlich wahrscheinlich als fortschrittlich und als Gipfelpunkt einer guten Entwicklung verstanden hat, aber in den Augen Gottes alles andere war. Also das ist so ein bisschen der historische Hintergrund des Buches Ruth. Schauen wir uns einmal die Situation der Familie an. Da brauchen wir ja nur die Stichworte lesen, dass wir merken, da ging gewaltig was schief. Da wird also von Hungersnot gesprochen, von Auswanderung, vom Sterben des Mannes, von einer Witwensituation in der damaligen Zeit ohne soziales Netz, ohne soziale Grundsicherung, war immer sehr, sehr schwierig. Und dann sterben auch noch die beiden Söhne und von Verarmung wird auch gesprochen. Vom Ende der Geschichte her müssen wir sagen, was am Anfang so schmerzlich und so hart war, eine Heimsuchung Gottes, war das buchstäblich. Denn dieses Leid und diese Not hat zumindest bei Ruth und bei ihrer Schwiegermutter, der Naomi, bewirkt, dass sie wie nie zuvor den einen Gott Israels gesucht haben. Ein bisschen schwierig, wie Naomi so genau innerlich stand und wann so die Entscheidungen bei ihr gefallen sind, ob sie einfach so mitgelaufen ist oder ob sie auch zunächst sehr stark eben den Gott Israels verlassen hat. Aber vom Ende der Geschichte her, da heißt es sogar so provokant in unserem Text, wenn Sie Ruth 4 lesen, dass Gott über die ganze Sache, wie sie weitergeht mit Boas und Ruth und dann wird der Sohn geboren, ist der Opa vom König David und das geht schon auf den großen Daviditen, der die wirkliche Erlösung bringt, den Boas Christus, dass Gott seine Treue erwiesen hat an den Lebenden und an den Toten. Ja, wir waren schon tot. Na, Elimelech ist gestorben, Machlon und Kilion, die beiden Söhne sind gestorben. Also wir merken schon, Gott hat einen ganz anderen Horizont. Die sind zwar aus dem irdischen Leben wahrscheinlich vorzeitig durch Untreue verstorben, aber für Gott ist das nicht das Ende. Wir lesen ja von etlichen Auferstehungen in der Heiligen Schrift. Ich möchte noch einmal in Vers 19 die uneingeschränkte Solidarität Ruths herausstellen. Und das ist zugleich auch ein Fazit der Naomi über ihren eigenen Lebensweg. Ist ja immer gut, wenn man auch mal zurückblickt. Es gibt zwei Probleme. Man kann immer sich den Puls fühlen und immer fragen und ständig vor lauter Fragen das Leben nicht nach vorne leben, sondern nur im Rückblick. Das ist nicht gut. Es kann aber auch sein, dass man nie das Licht Gottes auch in sein Leben lässt. Wie war das eigentlich? Wie verlief das? Und warum verlief das so? Stellt sich doch nur mal die kritische Frage, ich bin jetzt 40 Jahre im Glauben, was ist jetzt geworden? Was ist jetzt geworden? War es ein Füllen des Kopfes? Hat man christlich sozialisiert verstanden, sich möglichst fromm darzustellen? Was ist wirklich wesenhaft geworden? Also man darf sich immer wieder auch der TÜV-Situation beim Herrn stellen, sich ins Licht stellen. Also jetzt heißt da in diesem Text, sie gingen beide miteinander. Das ist also nicht nur äußerlich. Einheit, Identifikation. Das Buch Ruth als prophetisches Modell für das endzeitliche Israel. Als sie gehört hatten, dass Gott sein Volk heimsucht, Brot gibt. Ein Modell für Israel-Treue aus den Völkern. Ich wiederhole nochmal, weil es so wichtig ist in unserer Zeit. Das Buch Ruth zeigt den Segen, sich zum im Gericht befindlichen Volk Israel zu stellen. Also wir lesen weiter, sie blieben beieinander und zwar, ich betone das nochmal, die Ruth war kein Rohrkrepierer. Die Orpa kehrte dann um und bei ihr heißt es, bis sie nach Bethlehem kam. Und Bethlehem, dieses Kaff in Galiläa, das Kaff in Juda, bei Jerusalem, das steht für den Christus, für die Erlösung, für das Brot des Lebens. Also Sie müssen so lesen, sie blieben beieinander, bis heilsgeschichtlich betrachtet Jesus erkannt wurde, der von sich sagen konnte, ich bin das wahre Brot, das lebendige Brot. Und als sie nach Bethlehem hineinkam, erregte sich die ganze Stadt über sie. Das finden wir immer wieder durch das heimkehrende jüdische Volk, auch jetzt im 20. Jahrhundert, entstand eine Unruhe in dieser Region, die unter dem Osmanischen Reich 400 Jahre mehr oder weniger geschlafen hat. Es ist eine Bewegung in die Welt gekommen. Es gehen Schock- und Stoßwellen in die ganze Welt aus. Es wird unruhig. Die Ruth kehrt heim und die Naomi. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie und die Frauen sprachen, ist das die Naomi? Kann doch nicht sein, gibt es die auch noch? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi lieblich, sondern Mara bitter, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, also Liebliche, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Das ist schon ein inneres Zeugnis, das sie gibt. Sie sagt nicht, also es waren die Umstände, wir hatten auf die falschen Aktien gesetzt und dann haben wir gedacht und dann sind wir noch auf einen Betrüger reingefallen und dann war noch ein Quacksalber von Arzt und der Onkologe hat auch nichts getaut und dann sind meine Männer noch gestorben und so. Sie sagt, ich hab's bei allen menschlichen Dingen mit Gott zu tun. Ich hab's mit Gott zu tun, das hat was mit Gott und unserer Gottesbeziehung zu tun. Und ich sag Ihnen und mir, das gilt auch für unser Leben. Ich erinnere mich dran, ich hatte früher einen Chef, dem habe ich die interne Dienstbezeichnung Ramses gegeben. Und das sagt schon alles. Ramses. Ja, der hat sich also wirklich als Sonnenkönig verstanden, er macht alles richtig und so weiter und so weiter. Es war nicht auf der Langensteinbar Höhe, nicht, dass Sie jetzt überlegen. Und bis mir eine Schwester, und dann den Mann hatte ich so zu knabbern, das geht dir furchtbar nach und das bringt dich auch wirklich psychisch in Probleme, bis mir im Hauskreis jemand sagte, weißt du, ich glaube, dass Gott dir durch ihn etwas sagen will. Das wusste ich theoretisch auch schon immer. Aber da habe ich überlegt. Und dann habe ich eine ganz andere Perspektive bekommen. Also, es gibt natürlich menschliche Schwächen. Es gibt menschliche Unzulänglichkeiten. Es gibt da, aber wir dürfen auch als Gläubige, auch als Israel, immer auch eine Ebene höher oder eine Ebene tiefer blicken, wie Sie wollen. Nun, sie kehren also um, das auch beim nächsten Mal das Thema, das nennt man im Hebräischen Tshuva, Umkehr. Schätzen Sie mal, wie oft der Begriff Umkehren im ersten Kapitel vorkommt im Buch Ruth. Naja, 13 Mal. Das ist das Buch der Umkehr. 6-mal in die falsche Richtung, 6-mal in die richtige Richtung und 1-mal können Sie es sich aussuchen. 13-mal kommt in diesen paar Versen die Umkehr. Das Tor zum Leben ist die Umkehr. Weg von eigenen Wegen, eigenen Überlegungen, eigener Schlauheit, eigenen Überlebenswillen hin zu Gott. Und deswegen habe ich auch überschrieben, man kann in die falsche Richtung fliehen, eine Familie geht fast zugrunde, und man kann in die richtige Richtung fliehen. Also wir haben schon gehört, dass Israel in einer gottlosen Zeit gefangen war, in einer inneren Haltung, die sich nicht an Gott gewandt hat. Alle Gebote wurden missachtet. Josua zeigt die Treue des Herrn in der Landnahme. Und dann kommt, wie ich bereits sagte, das Buch Richter. Also Josua, das ist wie ein pädagogischer Aufbau Gottes. Gott spricht zu, 5 Bücher Mose. Gott erfüllt Josua. Dann kommt Richter. Es ging ja alles so gut. Am Ende, sie hatten das Land am Ende der Landnahme. Sie hatten das Land, sie waren in einem fruchtbaren Land, das war nicht wie heute, war alles vielfach noch bewaldet und ist ja gerade wieder auf dem Weg dorthin. Und dann, wenn Reichtum und Möglichkeiten und nicht mehr der nackte Überlebenskampf so im Mittelpunkt stehen, wenn es dem Menschen, ich sage es mal so, zu wohl geht, dann kommt er meistens auf schräge Ideen. Kennen Sie noch den Spruch, Müßiggang ist aller Laster Anfang? Sagte mir meine werdende Schwiegermutter, also damals, da hatte ich so zwischen Militärzeit und Studium 3 Monate und die wollte ich also im gepflegten Nichtstun verbringen. Und da sagte sie mir, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und soll ich Ihnen was sagen? Sie hat recht gehabt. Da kommt meistens nichts Gutes dabei raus, insbesondere bei jungen Männern nicht. Ja, Israel ging es gut, da haben sie Gott vergessen und sind eigene Wege gegangen. Und das zeigt das Buch Richter, das auf Josua folgt, die Untreue Israels und die Reaktion Gottes. Ich habe schon gesagt, Richter zeigt die Kananisierung, ich liebe dieses Wort, das ist allerdings sehr negativ, die Kananisierung des Volkes Gottes, das könnte man heute auch sagen. Man muss Kananisierung nur richtig füllen. Die Verweltlichung, das Übernehmen von Weltmaßstäben in der Gemeinde. Und nun kommt das Buch Ruth mit dem Thema Diaspora, Heimkehr und Wiederannahme. Es gibt noch Hoffnung. Es scheint alles am Ende zu sein. Die Männer sind schon gestorben. Geld haben wir auch keins mehr. Opa kehrt auch zurück. Da kommen die mit dem letzten Hosenknopf dann nach Bethlehem zurück, müssen quasi das für Superarme in Anspruch nehmen, dass man auf den Feldern ein bisschen Weizen und Gerste stehen lässt, damit die Armen auch für den Tag oder für den nächsten Teil was zu essen haben. Es ist eigentlich, alles ist dem Untergang geweiht. Alles scheint verloren. Für Israel, für die Familie, aber der Herr. Das ist die Geschichte. Und am Schluss, da ist ja, wow! Statt dass alles untergeht und immer enger und immer enger und immer enger und du denkst, oh, wann wird es ganz aus sein, nimmt die Geschichte eine erstaunliche Wendung durch die Umkehr zu Gott. Plötzlich Leben, Perspektive, Zukunft, Hoffnung. Das ist die Botschaft. Man darf fliehen, aber man muss in die richtige Richtung fliehen. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit, mit ihm aber gehen wir ins Licht. Das ist die Botschaft. Ich muss noch einen Satz, bevor wir dann in die Schlussgerade gehen, zu der Familie sagen. Ich habe immer gesagt, nicht nur Israel war jetzt auch untreu. Israel ist übrigens nur das Modell für die ganze Welt. Gott zeigt an diesem kleinen Volk, das er auch halsstarrig und widerspenstig nennt, zeigt an diesem kleinen Volk, so ist der Mensch und so bin ich. Das ist also eine Lektion. Alles, was du liest in der Bibel, und vielleicht dich auch aufregst, kannst du dann nachher einen geistlichen Spiegel nehmen und sagen, aha, so sind wir. Aber dabei darf man nicht stehen bleiben, da muss man den Spiegel so auf 45 Grad, ja, sagen wir mal, stimmt, du weißt auch nicht, ne? Und dann ist der Blick nach oben, aber der Herr, ich bin immer noch der Gleiche, aber der Herr, das ist, wie die Bibel tickt. Jetzt will ich noch ganz kurz sagen, woran man festmachen kann, dass die Familie Elimelech eben auch untreu war. Es fing schon mit der Flucht aus Israel an. Land und Volk gehören vor Gott zusammen. Israel ist ein Segen und wird ein Segen sein, wenn sie den Messias erkennen, aber sie gehören auch zum auserwählten Land. Das wissen viele nicht, dass Gott nicht nur das Volk, sondern auch das Land auserwählt hat. Israel ist ein Segen in seinem Land und es darf das Land nicht nehmen ohne Gottes ausdrücklichen Auftrag und es darf das Land nicht aufgeben ohne Gottes ausdrücklichen Befehl oder Auftrag. Und man darf in alttestamentlicher Zeit auch das Land Israel nicht einfach verlassen. Das war immer schwierig, das war immer eine Sünde. Das Gegenmodell zur Familie Elimelech war Boas. Hallo, da waren doch auch die Philister mit ihren Verheerungszügen, da gab es auch eine Hungersnot. Boas ist das Antimodell. Boas blieb im Land, Boas blieb bei Gott. Er floh zu Gott und er blieb gesegnet und sogar sein äußerer Wohlstand blieb erhalten. Er war ja nachher vermögend, ja? Während die andere Teil der Sippe zwar vermögend gegangen ist und gesagt haben, wir müssen Wohlstandssicherung machen. Wohlstandssicherung, nichts wie weg. Israel hat keine Zukunft, hier gehen wir unter. Und statt dass sie Zukunft hatten, sind sie untergegangen, bis sie erkannt haben, das Problem ist unsere Beziehung mit Gott. Also sie fliehen ohne Gottes Anweisung und kommen in das Land des Fluches. Und so sucht der Mensch halt immer menschliche Lösungen. Nachher sind sie ja auf den Trichter gekommen. Ah, jetzt haben wir es. Wir brauchen einen König, wie alle anderen Völker einen König brauchen. Dann geht es uns besser. Stimmt das? Eben nicht. Sie waren das einzige Volk, wo Gott gesagt hat, ich selber bin euer König. Ihr braucht keinen König. Sie haben Gott abgesetzt. Jetzt können wir überlegen, was wir alles an menschlichen Überlegungen und Lösungsvorschlägen haben, wenn wir in Problemen und in Schwierigkeiten stecken. Ich erinnere nochmal daran, dass wir immer auch bedenken sollten, wir haben es mit Gott zu tun, in seiner Liebe und in seiner Pädagogik. Also dieser Lösungsversuch war kein Lösungsversuch. Sie flohen sozusagen vom Land des Segens in das Land des Fluches. Und das Zweite, wo man ihre Fehlhaltung deutlich machen kann, das ist, dass sie, ohne mit der Wimper zu zucken, hätte ich beinahe gesagt, nicht Jüdinnen geheiratet haben. Das geht gar nicht. Nicht, weil Gott sagt, die Menschen, die nicht Juden sind, sind schlechter. Sondern es ging darum, dass das Volk Gottes das berufen ist, Gott zu dienen und Gott zu repräsentieren und Gottes Licht für die Völker zu sein, dass sie sich nicht mit der Finsternis, mit den Götzendienern vermischen soll, solange sie sich nicht klar vom Götzendienst abgewendet haben. Darum geht's. Das haben die trotzdem gemacht, trotz klarem Verbot. Also man kann sagen, auch die Familie Elimelechs war nicht treu. Und ich habe schon gesagt, die Antwort Gottes war sehr hart, war sehr, sehr hart. Die Familienhäupter sterben alle als Verantwortungsträger. Aber Gott kümmert sich um einsame und hoffnungslos Aufgegebene und schafft einen Neuanfang, indem er vom Land des Untergangs und Fluches in das Land des Aufstieges von Moab nach Israel führt und in ein Kaff. Die Rettung kommt aus einem absoluten Kaff. Ich vermute mal, dass das von dem Wort Kfar kommt, Dorf. Bethlehem war ein Kaff, war nothing, war nichts, ein paar hundert Leute, Einwohner. Und doch wird dann dort der aus dieser Linie geboren, der alles wenden wird, und zwar in einer Situation, und auf die gehen wir mit großen Schritten zu, wo Israel noch mehr sagen wird, rein menschlich, es ist aus. Es ist aus. Die ganze Welt steht gegen uns. Die ganze Militärmacht ist aufmarschiert. Es ist aus. Ende. Drangsal Jakob. Aber der Herr. Und dann werden sie zu ihm rufen. Und dann wird Gott kommen. Das sagt er ja. Und das führt uns in die Zielgerade, dass ich sagen möchte, auch für uns ganz persönlich, man darf fliehen. Ja, manchmal muss man fliehen. Aber man muss in die richtige Richtung fliehen, zu Jesus fliehen. Dass denen Angst und Bange wurde vor den Philistern mit ihren Verheerungszügen und ihren Vergewaltigungsorgien und was da alles da war damals in der Richterzeit, das ist doch klar. Und dass Hungersnot kein schöner Zustand ist, ist doch klar. Und dass man da Angst hat und dass man sich da Sorgen macht und Existenzsorgen, was wird sein? Klappt das mit der Rente? Ist ja mathematisch eigentlich unmöglich. Die Verschuldungsorgien und so weiter. Also wenn Sie ein bisschen wache Augen haben, das Ding fährt doch mit immer größerer Geschwindigkeit gegen die nächste Wand. Aber der Herr, man darf fliehen, Man soll fliehen, aber in die richtige Richtung, in die Jesusrichtung. Das haben sie nicht getan. Und das finden wir in der Bibel immer wieder. Und die Frage, die sich vor uns natürlich stellt, ist, wohin fliehen wir? Mit unseren Sorgen, Ängsten und Nöten. Haben wir doch auch, oder haben Sie keine Sorgen? Aber wenn Sie keine Sorgen haben, dann schlafen Sie entweder. Oder ich weiß auch nicht, was ich dann sagen soll. Mir fällt jetzt gar nicht dazu ein. Da gibt's ja gar nicht. Eine gewisse Sorglosigkeit gibt's natürlich bei Leuten, die Augen nicht offen haben. Das stimmt. Aber wenn du die Augen offen hast, musst du sagen, auweia. Vielleicht nicht mehr so sehr für unsere Generation, vielleicht auch für die nächste Generation. Ich habe es gestern auch schon gesagt. Wir hatten jetzt ja ein paar Beerdigungen. Und dann habe ich ein Familienmitglied in den Arm genommen und habe gesagt, wer weiß, was auf uns in den nächsten Jahren zukommt. Und der Herr hat sie oder ihn weggenommen vorher. Wir sehen das ja allzu menschlich, unsere Perspektiven. Also ich will ein paar so Gegensätze von falscher und richtiger Flucht bringen. Schauen Sie, Saul und David, das waren zwei große Sünder. Ehebrecher, Mörder, die hatten alles auf dem Kerbholz. Schwerkriminelle, muss man sagen. Der eine wird aber genannt am Ende ein Mann nach dem Herzen Gottes und der andere, der landet bei der Hexe zu Endo und im Selbstmord. Was war der Unterschied? Saul floh vor Gott weg. Er bedeckte seine Sünden. Das Volk, die Umstände, die Verhältnisse. Ich kenne ja meinen Spruch, der Ball, der Schiedsrichter, der Wind. Wir haben nie verloren. Es sind immer die Schwiegermutter. Alle anderen sind schuldig. Ich wäre ja schon okay. Aber wenn die anderen nicht wären. Saul floh weg von Gott, statt sich Gott zu stellen. David war genauso so ein Schwerverbrecher. Aber er ging mit all seinem Not auch über sich selber. Herr, schaffe in mir ein reines Herz. Das größte Problem bin ich selber. Zu Gott. Jona floh von Gott und solange er floh, ging nur alles schief für ihn und für andere. Aber als er zum Herrn umkehrte, gab Gott Segen. Josef floh in positiver Weise in die Arme des Herrn vor der verführerischen Kraft der Frau Potiphars. Schauen Sie, Petrus hat sich auch dem gestellt. Ich weiß nicht, wie bang sein Herz war am See Galiläa. Er hüpft da noch rein, ein guter Schwimmer und so. Aber immer war er da im Hintergrund. Ich habe den Herrn verraten. Er hat es mir vorhergesagt und trotzdem habe ich es getan. Und der Herr hat doch gesagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor meinem Vater verleugnen. Das war immer unausgesprochen. Und dann kennen Sie ja diesen Dialog, der uns in Johannes 21 überliefert ist. Petrus, hast du mich lieber als diese? Also dreimal und den unterschiedlichen griechischen Liebeswörtern, die da gefragt werden. Aber beim Herrn kannst du genesen. Es gibt bei Gott keine hoffnungslose Fälle. Das ist auch eine Botschaft des Buches Ruth. Ist alles schiefgegangen, total zugrunde gekommen, innerlich und äußerlich. Und sie hörten, dass beim Herrn Leben ist, dass es Brot gibt. Sie hörten von Jesus. Und jetzt fliehen sie in die richtige Richtung, in die Jesus-Richtung. Und das ist die Botschaft, Tschuwa, Umkehr zu Gott, Bergung bei ihm, statt wegzulaufen. Boas hat es getan und andere haben das auch erfahren. Und es stellt sich für uns am Ende die Frage, ob wir auf der Flucht sind innerlich, vielleicht schon ein Leben lang. Wo besteigen wir gerade wie Jona unsere Tarsisschiffe, verlassen wie der verlorene Sohn das Vaterhaus, um ins vermeintliche Spaß- und Glücksland zu gehen, suchen wie Adam und Eva abseits der Gebote Gottes und ohne ihn göttliches Leben, verstecken uns hinter dem Baum der Selbstverwirklichung. Wo sind wir schon in Moab und Dauben fern vom Angesicht Gottes, zumindest innerlich, schlagen mahnende Stimmen und Ereignisse in den Wind? Man kann auf der Flucht vor Gott sein und dabei ganz fromm sein. Man kann wie Jona viel über Gott wissen und doch vor Gott davonlaufen und ungehorsam sein. Man kann auf so vielen Tarsisschiffen unterwegs sein, um Gott aus dem Weg zu gehen. Man kann wie Elimelech zum erwählten Volk Gottes gehören und doch in Moab leben und sich das noch schönreden und einreden, sich selber einreden, es muss so sein. Auf der Flucht, weg vom Angesicht des Herrn oder die richtige Fluchtrichtung, die Jesusrichtung. Also Angst, Sorgen, Nöte sind für uns Glaubende auch normal. Auch wir kennen das. Wir dürfen, wir sollen sogar fliehen, aber in die richtige Richtung, in die Jesus-Richtung. Und wenn er nicht wäre, könnte ich einpacken und sie auch. Aber mit ihm öffnet sich ein weites Land, Zukunft und Hoffnung, wo du eigentlich denkst, es ist alles verloren. Ganz extrem wird es in der Stunde des Sterbens sein. Das ist ja eigentlich menschlich gesehen das absolute Ende. Dann treten wir in die Jesus-Gegenwart durch die Gnade Gottes. Und statt der dunkelsten Stunde und dem Ende aller Möglichkeiten öffnet sich die Herrlichkeit des Herrn. Und wir merken erst dann, was Leben und was Schönheit und was wirklich Liebe und Leben in der Gemeinschaft mit Gott ist. Amen. Wir wollen beten. Ja, Herr Jesus, du nimmst Anlauf um Anlauf, um unsere Herzen zu bewegen. Du zeigst durch die ganze Geschichte und an vielen biblischen Gegebenheiten, wie du bist und wie wir sind. Und wir sagen ja, die meisten von uns sagen grundsätzlich ja, und doch sind wir immer wieder so dumm und gehen von dir weg und suchen woanders das Glück, das Heil, die Zuflucht, die Wohlstandsverwahrung, Bewahrung. Wir sind oft so dumm. Aber auch dafür ist deine Gnade und deine Liebe da. Du bist wirklich ein Gott der Chesed, der absoluten, bedingungslosen Treue und Liebe. Und so danken wir dir, dass es keinen hoffnungslosen Fall im ganzen All, in der ganzen Welt, überall gibt, auch hier und heute nicht. Jeder, der in deine Arme läuft, darf erfahren, du bist ein Gott der Gnade und ein Gott der Liebe und der Barmherzigkeit. Und so danken wir dir auch für die Geschichte der Familie Elimelechs, die du uns jetzt vor Augen gestellt hast, wo durch menschliche Entscheidungen fern von dir alles zugrunde ging, alles kaputt geht. Aber dann kommst du und dann durften sie umkehren in deine Arme. Und es wurde ein weiter Weg eröffnet des Lebens und der Zukunft und der Hoffnung. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen, bevor wir uns unter ein Wort des Segens stellen, die ersten beiden Strophen des Liedes: Bleibend ist deine Treue.